Herzlich willkommen bei der neuen Folge, der sechsten Folge von Podcasten geht ins Kino, dem Filmpodcast ohne Carsten, aber dafür mit mir, Konrad, und
mir, Sebastian. Hallo.
Hallo. Das Jahr 2025 ist noch nicht vorbei.
Nee.
Ich weiß nicht genau, wann diese Folge erscheint. Vielleicht noch dieses Jahr.
Ich hoffe noch dieses Jahr, ja.
Ich hoffe auch noch dieses Jahr. Dementsprechend ist das die letzte Folge. Ist aber definitiv die letzte Folge dieses Jahr.
Ja, genau.
Die kommenden Folgen dann erst nächstes Jahr. Und ja, wir fühlten uns ein wenig, nicht genötigt, aber dass wir unbedingt nochmal eine Folge machen wollten, wegen eines tragischen Ereignisses.
Genau. Dem plötzlichen und sehr tragischen Tod von Rob Reiner.
Genau.
Genau, also das wird unser Hauptthema sein.
Genau. Aber vorher reden wir wieder über ein paar Filme, die wir gesehen haben.
Genau.
Einen haben wir zusammen gesehen, nämlich gestern.
Ja.
Du willst noch über einen Film sprechen. Ja. Ich habe auch noch was über einen anderen Film zu sprechen. Dann machen wir doch den, über den wir zusammen gesehen haben, in die Mitte.
Okay.
Einfach. Möchtest du anfangen mit welchem Film?
Dann fange ich mal an mit dem Film Megadoc.
Ah.
Der, ich glaube, in Deutschland noch nicht raus ist. Der ist jetzt, wenn ihr Zugang zum Criterion Channel habt.
Genau, da kann man den streamen.
Da kann man den streamen. Ich habe mir sagen lassen, der Criterion Channel, es ist sehr einfach, dazu Zugang zu bekommen in Deutschland.
Es gibt Mittel und Wege, ja.
Ich fliege natürlich immer in die USA, um mir da Filme anzugucken.
Genau.
Aber ich habe gehört, es geht auch von hier. Megadoc von Mike Figgis. Eine Making-of-Doku über den Film Megalopolis von Francis Ford Coppola.
Alle erinnern sich dran, ne?
Alle erinnern sich dran.
Der war letztes Jahr, ne?
Ja, ne?
Der war nämlich Ende letzten Jahres, glaube
ja.
ich.
Mhm. Genau, also Francis Ford Coppolas jahrzehntelanges Traumprojekt, was er dann endlich letztes Jahr quasi fertigstellen konnte. Genau, und hat halt einen befreundeten Regisseur irgendwie die Dreharbeiten beobachten lassen. Und der Film, der daraus entstanden ist, ist, also ich fand ihn fantastisch. Ich hätte 8 Stunden von gucken können.
Okay.
Es ist so eine Behind-the-Scenes-Doku, aber es ist halt sehr eindeutig, dass das nicht irgendwie so ein, dass es nicht als so ein Promo-Ding gedacht ist, was man irgendwie aufs DVD-Material mit draufpackt, so. Also es ist ein Film, der wirklich Interesse hat, ja, die tägliche irgendwie künstlerische Arbeit zu beobachten, so, und der auch, alle Beteiligten, also einerseits dadurch, dass es halt, wie gesagt, es ist irgendwie nicht irgendwie so ein Promo-Ding, sondern es ist halt ein Film, es ist eine Doku. Einerseits bedeutet das, dass auch nicht alle Beteiligten überhaupt Bock hatten mitzumachen. Also zum Beispiel Adam Driver kommt so gut wie gar nicht vor.
Okay.
Andererseits bedeutet es aber, dass diejenigen, die mitgemacht haben, auch sehr, sehr frei sprechen, habe ich das Gefühl. Ja, und wie gesagt, also ich finde, man kriegt einen deutlich, deutlich besseren Einblick darin, wie die Arbeit an so einem Film läuft. Also es fängt schon ganz früh an, da werden irgendwie da beobachtet er irgendwie die frühen Proben zum Film, was effektiv oftmals so aussieht, dass Francis Ford Coppola im Grunde so ein Level 1 Improv-Kurs für so Leute wie John Voight und Shia LaBeouf gibt. Was ist, was man jetzt nicht oft zu sehen bekommt. Und was finde ich irgendwie, ich finde, das ist alles sehr, humanisierend. Also es ist sehr so, es wird sehr deutlich, dass halt auch so ein wildes irgendwie Mammutprojekt und irgendwie so eine wilde Vision aus sehr einfachen so Building Blocks irgendwie gemacht ist. So, das macht eine Menge Spaß, und es macht eine Menge Spaß auch, das sind halt auch einfach alles irgendwie Charaktere, so, ne? Also das sind, da geraten sehr interessante Menschen aneinander. Und ich finde, dass es zu sehr, da irgendwie interessante Beziehungen entstanden sind. Also ein sozusagen Plot im Film ist, dass er so einen wiederkehrenden Konflikt mit Shia LaBeouf hat, was nicht überraschend ist. Aber der Film finde ich sehr undramatisch und auf eine schöne Art sehr banal erzählt, als einfach, das sind halt irgendwie zwei Künstler, die offensichtlich sehr unterschiedliche Prioritäten und Herangehensweisen haben. So, und dann hast du auf der anderen Seite Aubrey Plaza, die offensichtlich völlig darin aufgibt, mit Francis Ford Coppola zu arbeiten und sich mit ihm so eine gemeinsame Sprache entwickelt. Sie sagt so, ja, he tells me, now do the scene as if you're a spider. And I'm like, yes, of course I will. ja, und du hast auch einfach, du siehst auch einfach so wahnsinnig viel interessantes Material, was du selten zu sehen kommst. Du siehst irgendwie Material von Aubrey Plazas irgendwie Audition für den Film, so eine Video-Zoom-Audition, wo Francis Ford Coppola auf eine sehr weirde Art hat, irgendwie so Leute so Auditions zu machen, wo er ihnen sagt so, denkt dir einen Satz aus und dann wirft er ihn so, und jetzt sag den Satz, als wärst du ein Stand-Up-Komiker, und jetzt sag den Satz, als wärst du irgendwie, keine Ahnung, als wärst du in Shakespeare und so. Es ist wirklich sehr so eine Improv-Herangehensweise,
Das hätte ich ja bei dem Film jetzt nicht erwartet.
Nee, überhaupt nicht, ne?
Also beim endgültigen Film, der rausgekommen ist, genau. Mhm.
Ja, aber anscheinend ist das irgendwie Francis Ford Coppolas Herangehensweise. Du siehst auch Material von Table Reads von alten Versionen des Films. Weil, ne, Francis Ford Coppola hat ja Jahrzehnte daran gearbeitet und es gab schon Table Reads mit irgendwie Ryan Gosling in der Adam Driver Rolle, glaube ich. Mhm. Also siehst davon Material und so, siehst dann auch, wie viel von diesem Film dann doch, weil es hieß ja immer, dass diese Versionen wenig noch gemeinsam miteinander haben. Du siehst, dass doch einiges, also dass der Film doch im Wesentlichen das gleiche Projekt geworden ist, geblieben ist über die Jahrzehnte. Ja, und dann muss ich auch sagen, es tut gerade Megalopolis, tut es gut, Szenen außer Kontext zu sehen. Also ich finde Megalopolis einen interessanten Film, aber jetzt nicht so als Ganzes gelungen. So. Aber wenn du halt nochmal so einzelne Szenen irgendwie so separat siehst und siehst, wie sie entstanden sind und so, und dann weißt du ihn doch auf eine neue Art zu schätzen, weil da steckt schon viel natürlich irgendwie Kunstfertigkeit und so drin, ne? Und ist halt noch immer ein Francis Ford Coppola-Film so. Und ich habe auch irgendwie eine neue Appreciation für Megalopolis gewonnen. Also es ist eigentlich was alle so Making-of-Dokus sein sollten, aber meistens finde ich die sehr langweilig, aber den überhaupt nicht.
Wenn man an Francis Ford Coppola denkt und Making-of-Dokus, dann hat man ja sofort das Bild von eigentlich der Making-of-Doku, ja, nämlich Hearts of Darkness, mhm, wo damals seine Frau ja das meiste gedreht hat.
Genau.
Und da ist natürlich immer das Event dahinter, dass diese Dreharbeiten so ein Kraftakt waren und, ja, so ein Abenteuer wirklich im Dschungel, gespickt mit Katastrophen, und das ist jetzt nicht unbedingt das, woran ich jetzt bei Megalopolis denke, weil der Film ist ja auch sehr, wirkt sehr in so einem kontrollierten, deswegen war ich so verwundert, dass das Improv anscheinend so ein Element ist, was dann in der Vorbereitung sehr entscheidend war, weil vieles mit Greenscreen gearbeitet. Man denkt sich, dass es jetzt ein Film ist, wo jetzt viele Katastrophen passieren, und deswegen scheint, das muss ja schon sehr anders sein als jetzt sowas wie Hearts of Darkness.
Auf jeden Fall, ja. Es gibt durchaus irgendwie Konflikte, so, es gibt auch, also zwischendurch ist ja mal irgendwie eine der, ich glaube, VFX-Leute ist ja irgendwie ausgestiegen und so. Mhm. Es gibt durchaus Konflikte und so, aber das kommt eigentlich wie eine recht normale Filmproduktion rüber.
Mhm.
Und der Film klammert auch die Rezeption zu dem von Megalopolis komplett aus. Also du siehst es halt wirklich so im Präsens, so wie dieser Film entsteht. Und nicht, wie es am Ende, was am Ende die Reaktion darauf war.
Ja.
Was ich eigentlich eine ganz gute Wahl finde.
Mhm.
Ja, also insofern finde ich es eigentlich einen ganz, ganz interessanten Kontrast zu Hearts of Darkness, genau, weil das Katastrophen passieren da jetzt eigentlich nicht, sondern halt normale Konflikte und Roadblocks, die halt irgendwie beim Filmemachen, glaube ich, auftauchen. Ich habe auch einen Respekt für Francis Ford Coppola gewonnen dadurch nochmal, weil ich glaube, also, so wie es rüberkommt, scheint so eine gewisse Offenheit zu kultivieren. Also wie gesagt, er gerät da mit Shia LaBeouf die ganze Zeit aneinander und so, was offensichtlich für beide frustrierend ist. Aber du hast halt die ganze Zeit das Gefühl, so dass er auch irgendwie, er findet das auch okay, wenn Leute ihm sagen, dass sie was scheiße finden. Das ist zumindest, was bei mir rüberkam.
Ja.
Was auch vielleicht ein bisschen anders, weil das war, glaube ich, auch nicht immer das Bild, was ich von Francis Ford Coppola hatte.
Nee.
Also vielleicht ist das irgendwie ein Wandel, den er mit dem Alter irgendwie gehabt hat, aber ich habe da das Gefühl, also auch wie gesagt, wie sie dann in Interviews mit Mike Figgis irgendwie darüber reden, über den Film reden und auch teilweise sagen, dass sie überhaupt nicht verstehen, worum es geht und irgendwie, ne, und sie machen das so, Dustin Hoffman sagt, er macht das irgendwie, um Francis Ford Coppola einen Gefallen zu tun, aber er versteht das nicht. Und, irgendwie wirkt es sehr, als wäre er da doch recht bereit gewesen, auch mit Leuten irgendwie, deren Input irgendwie zu hören. So. Und gibt dann auch irgendwie später, gibt es eine Szene, wo sie irgendwie eine Szene drehen, die komplett improvisiert ist mit Aubrey Plaza und Dustin Hoffman. Einfach weil Aubrey Plaza gesagt hat, dass sie wollte, dass sie irgendwann mal eine Impro-Szene mit Dustin Hoffman dreht. So. Und, ja.
Ja, und hat man so, also, das ist ja so richtig dumm, aber ich sag's jetzt mal so, ich bin so, weil die besten Making-of-Dokumentarfilme, da zähle ich zum Beispiel auch das Making-of von Lars von Trier's Die Idioten rein. Das ist, finde ich, auch ein fantastischer, die ist auf der DVD drauf. Die wurde auch wirklich nur gemacht, also in Anführungszeichen nur gemacht, also glaube ich fürs Bonusmaterial, aber einfach eine sehr interessante, sehr interessanter Film über diese Dreharbeiten.
Ja, gut, das kann ich mir gut vorstellen.
Und man hat aber, weiß ich, irgendwie, man kriegt das Gefühl bei diesen Filmen, dass sie so unabhängig von den Filmen stehen können, die sie porträtieren, also wo gezeigt wird die Dreharbeiten. Und ist das so ein Film, der das...
Ich finde schon, ja.
Mhm.
Also da insofern finde ich es auch wirklich, ich glaube deshalb auch finde ich es gut, dass der Film nicht so die Rezeption des Films nochmal mehr thematisiert und so.
Mhm.
Ja, es funktioniert halt auch einfach als ein Film über halt einen Künstler im hohen Alter, der halt nochmal irgendwie so ein Passion-Project realisieren kann, so, ne? Und das ist einfach an sich, finde ich, eine interessante Geschichte, so.
Ja.
Und wie gesagt, es sind alles einfach, es sind viele interessante Charaktere einfach, die einfach an sich interessant irgendwie zu beobachten sind. Also, ja.
Ja, auf jeden Fall nicht minder interessant als Megalopolis anscheinend. Genau, dann kommen wir doch zu dem Film, den wir gestern geschaut haben.
Ja.
Und zwar haben wir geschaut The Secret Agent, der neue Film von Kleber Mendonça Fio. Ich habe jetzt den Namen wahrscheinlich hart gebutschert. Brasilianischer Regisseur. Ja, ein Period Piece, das in den 70er Jahren in Brasilien spielt, zur Zeit der Militärdiktatur, hat in Cannes den Preis für die beste Regie gewonnen und für den besten Hauptdarsteller. Der Hauptdarsteller ist Wagner Moura, den die meisten wahrscheinlich kennen als Pablo Escobar in Narcos. Da sieht er aber ein bisschen fülliger aus, sage ich jetzt mal, als in dem Film. Ja, also es ist ein bisschen schwierig, den jetzt irgendwie so auf einen Satz runterzubrechen, was so die Geschichte ist, weil das auch so der Point ist. Und ich muss sagen, glücklicherweise habe ich zu dem Film mir gar nichts vorher, also glücklicherweise und teilweise auch unglücklicherweise, da kommen wir noch dazu, aber habe ich zu dem Film habe ich jetzt nicht groß vorbereitet drauf. Also ich habe keinen Trailer gesehen, ich habe mir nicht die Geschichte wirklich durchgelesen. Also gesehen, ein neuer Film von dem Regisseur, da habe ich auch Aquarius von gesehen, von ihm. Der hat mir sehr gefallen damals und hatte einfach Lust, den zu schauen. Der Hauptdarsteller ist hot. Und ja, man denkt so bei Secret Agent und man denkt so bei dem Thema Militärdiktatur, Historie, das ist jetzt irgendwie so ein Historien-Thriller. Man geht mit ganz klaren Bildern und Vorstellungen daran, auch mit so einem ganz, mit sehr viel Genre-Ballast kann man in diesen Film reingehen. Und das stellt dieser Film dann alles auf den Kopf, wodurch es auch so schwierig fällt, den so runterzubrechen. Aber im Kern geht es halt um die Hauptfigur, gespielt von Wagner Moura, der einen Wissenschaftler spielt. Das ist aber auch, kommt das ganz spät raus im Film,
ja.
Wissenschaftler ist, der sich irgendwie auf der Flucht befindet.
Genau.
Aber so richtig klar ist es nicht, wovor er flieht. Und er hat einen Sohn, der wird aber bei den Schwiegereltern wohnt der Sohn zum Schutze. Die Mutter ist verstorben, wird gesagt durch Krankheit. So richtig kann man das auch nicht bestätigen.
Ja.
Und er will eigentlich das Land verlassen mit seinem Sohn und versucht halt an, ja. Ja, versucht das halt, aber das klingt jetzt so sehr viel, sehr, sehr mehr, als ob das jetzt eine sehr klare, strukturierter Plot wäre, wo wir immer dieser Hauptfigur folgen und die versucht, ihr Ziel zu erreichen. Aber größtenteils in diesem Film, es ist ein Film über die Stadt Recife im Nordosten Brasilien. Es ist ein Gesellschaftsporträt von dieser Zeit, von dieser Gesellschaft damals. Der Film springt, hat verschiedene, macht Nebenschauplätze auf, driftet ab ins so ins Anekdotische ganz oft, sodass eigentlich gar nicht so wirklich klar ist, ganz lange nicht klar wird, was ist denn eigentlich der Deal mit dieser Hauptfigur. Ja. Aber das ist auch gar nicht, da sind doch gar nicht die Spannung raus, weil man eigentlich die ganze Zeit involviert ist, an diesem Leben von diesen ganzen Leuten teilzuhaben. Weil ob die nun, auf welcher Seite die stehen, ob die im Polizeiapparat, im korrupten Polizeiapparat arbeiten und eher so die Bösewichte in Anführungszeichen sind, oder ob es jetzt die geflüchteten Figuren sind, die da geflüchtet sind und im Unterschlupf leben. Das sind alles sehr interessante Charaktere. Und der Film geht fast 3 Stunden, also 2 Stunden 45 Minuten ungefähr. Aber ich habe mich kein bisschen gelangweilt und ich musste gestern nochmal, hab den gestern nach der Arbeit geschaut und hatte so ein bisschen Sorge, dass ich jetzt im Kinosessel einschlafe nach der Schicht. Aber das ist mir gar nicht passiert. Der hätte echt noch länger gehen können.
Ja, sehe ich genauso.
Was war dein Eindruck von Secret Agent?
Ich bin absolut begeistert. Also ich glaube, das ist einer meiner Lieblingsfilme, vielleicht mein Lieblingsfilm dieses Jahr.
Ja.
Also ich fand den beim Gucken schon super und je mehr ich drüber nachdenke, desto besser finde ich ihn auch und je mehr ich drüber lese auch.
Mhm.
Wie du schon sagst, er nutzt halt diesen groben Genre-Rahmen letztlich nur als so ein Jumping-Off-Point und dann schweift er in viele verschiedene Richtungen ab. Und ja, ich finde, das ist ein wahnsinnig lebendiger Film. Also da ist, genau wie du sagst, diese ganzen Nebenfiguren, irgendwie jede Nebenfigur wirkt so, als hätte sie so ein ganzes Leben und als hätte sie irgendwie was Interessantes zu erzählen, so. Und er hat so ein, ja, ich finde, er gibt dir ein gutes Gefühl davon, wie das vielleicht sein könnte, in so einem autoritären Staat irgendwie zu leben. So, das ist halt einerseits ist es halt die ganze Zeit so eine Low-Level-Paranoia, weil er weiß nie so richtig, wem kann er trauen und so. Dann gleichzeitig muss er aber auch irgendwie noch versuchen, so ein Leben zu leben, so, ja. Ne? Es ist halt, dann vieles macht auch einfach keinen Sinn, also macht für ihn keinen Sinn und macht dann auch für uns als Zuschauer irgendwie keinen Sinn. Und ja, ich finde, das ist eine sehr dichte und sehr faszinierende Atmosphäre, die der Film so kreiert. Er vertraut auch seinem Publikum sehr, was mir sehr gefällt. So. Also er hat sehr, wie ich dann nachher so beim Lesen darüber irgendwie mitgekriegt habe, viele so sehr spezifische Referenzen irgendwie an die Zeit, an die Kultur der Zeit und so, die er nicht irgendwie erklären muss, so, sondern er vertraut seinem Publikum, dass man so die Grundidee schon irgendwie versteht. So. Ja. Und das funktioniert auch, finde ich, sehr gut. Ja, ich finde ihn dann oft sehr unvermittelt, finde ich ihn dann oft auch so irgendwie sehr berührend. So. Es gibt eine Szene, wo er, weil er kommt dann in so einer Art Safe House unter.
Ja.
Das kriegen wir aber auch erst so nach und nach mit, dass da alle in diesem Haus letztlich irgendwie untergetaucht sind.
Genau.
Und es gibt dann irgendwann eine Szene, wo er auf so einer, ja, so einer Impromptu-Hausparty eigentlich ist mit dem und wo dann, wo er ihnen dann irgendwie seinen echten Namen sagt. Und dann alle geben dann so ein bisschen was von sich preis, aber auch nicht alles, so. Und in so einer Szene merkst du erst so, unter welcher Spannung er sonst steht. Oder unter welcher Spannung die sonst alle stehen. Und jetzt lassen die es so ein bisschen so. Und ich finde auch die Performance von Wagner, Mura, finde ich sehr stark. Sehr understated und so. Und ja.
Ich meine, der Regisseur kommt ja auch aus der Stadt. Das ist ja auch so eine, genau. Der ist ja genau da in der Zeit, der ist ja ungefähr das Alter von dem dem Sohn von ihm ungefähr. So.
Genau, ich habe gelesen, dass er hat hier vor dem Film hat er einen Dokumentarfilm gemacht über die Stadt, über die Kinos der Stadt, die es alle nicht mehr gibt. Das ist auch irgendwie, kommt im Film auch so ein bisschen vor.
Ja.
Wobei er halt irgendwie teilweise irgendwie altes Fotomaterial irgendwie so aus seiner Jugend irgendwie gesichtet hat, so. Und das hat ihn wohl dann auch dazu inspiriert, einen Film zu machen, der wirklich in dieser Zeit spielt.
Ja, und du hast halt genau dieses Gefühl von so einer Innenansicht. Ich meine, der Regisseur, genau, so eine Innenansicht von so einem korrupten Polizeistaat.
Ja.
Ohne dass der Film auf so diese klassischen Bilder zurückgreifen muss, woran man sofort denkt, wenn man über erzählen würde, ich habe einen Film über, der in der Militärdiktatur spielt, geschaut. Wir haben jetzt nicht die großen Szenen, wo so ganz direkte Repression gezeigt wird. Das ist quasi alles
marschierenden Polizisten mit irgendwie Maschinengewehren.
Genau, die Polizisten sind auch irgendwelche komischen, so einfach auch so Typen, die halt so umher marschieren und quasi natürlich überall reinkommen, aber auch irgendwie einfach so eine Lustmenschen sind, die einfach so sich nehmen, was sie wollen und eigentlich auch irgendwie auch sehr menschlich sind, aber auch auf so eine schreckliche Art. Mhm. Dann zeigt der Film auch ganz viel so das normale Leben. Also, dass nicht alles so extrem dominiert ist, sondern wie halt interessant ist mit dieser Hausparty, wo das ja so ein bisschen mehr reinkommt. Aber vorher hast du dieses, die spielen Fußball, weißt du, die verlieben sich aneinander, die versuchen ein normales Leben zu führen. Großer Fan bin ich von dieser alten Dame, Donna Sebastiana. I love her so much.
Ja, die ist quasi, die managt so ein bisschen dieses
Safe House. Ja. Genau. Und er arbeitet sich quasi diese Kultur der Repression und dieses Stadtbild über diese ganzen kleinen Anekdoten, Nebenschauplätze und zieht dann die Schlinge immer weiter zu.
Ja.
Wo er dann auf so einen extrem krassen Höhepunkt hinarbeitet, wo er dann in einem sehr schlauen Kniff dann ähnlich wie die Coen Brothers in No Country for Old Men,
muss ich auch dran denken,
dann diese Klimax aber so halb ins Off verlegt. So, das sind die Bilder, die ich halt nicht zeigen will, das denkt ihr euch quasi, ne? So, weil, und das ist, finde ich auch nochmal spannend, es ist dann auch so ein bisschen so eine Art, auch so eine forensische Arbeit des Publikums, die gespiegelt wird über nochmal eine Zeitebene, die in der Gegenwart liegt, wo zwei Frauen so altes Archivmaterial durchhören, alte Archivaufnahmen, Bänder, Tonbänder und selber so ähnlich in einer Position wie wir uns so erarbeiten müssen, was sind die ganzen Geheimnisse, die diese Figuren mit sich rumtragen? Was haben die dann gemacht? Wo gehen die hin? Was ist denn da aus denen passiert? Und versuchen, die Punkte zusammenzusetzen.
Was ist nicht auf den Bändern
richtig
drauf? Richtig,
so, genau. Und wir spoilern hier natürlich hardcore dementsprechend. Also das Ganze nimmt kein gutes Ende, aber dann, wie er erschossen wird, wird uns nicht gezeigt. Es ist nur noch so ein Foto am Ende, was die halt in der Gegenwart dann haben von ihm. Man kriegt noch so mit, dass irgendwie die Killer, die auf ihn angesetzt werden, noch die Adresse von dem Safehouse bekommen. Wir können uns alle denken, dass das wahrscheinlich dann auch noch schlecht geendet ist und so. Und er ist so, wie du schon gesagt hast, er hat großes Vertrauen in sein Publikum.
Ja.
Und ich glaube, es verärgert vielleicht manche auch, weil man vielleicht bei dem Titel und mit einem gewissen Genre-Erwartung da reingeht und dementsprechend erstmal sich darauf einstellen muss, sich neu kalibrieren muss, dass das halt so ein, dass man diese Bilder, die man erwartet, halt nicht zu sehen bekommt. Und dann gleichzeitig halt auch so ein bisschen so süß gespiegelt über diese Metaebene mit den Kinos drinne, wo die Film spielt ja eine große Rolle. Hast du ja schon gesagt, mit dem Dokumentarfilm mit den Kinos und der Schwiegervater betreibt ja ein Kino von ihm in dem Film und da ist das gleich so schön mit drinne, mit diesen Erwartungen, die man so an Genrefilme hat. Es geht ganz viel um der weiße Hai. Das wird dann auch mal so schön gespiegelt, deswegen, mir hat auch extrem gut gefallen. Also, wie gesagt, hätte wirklich länger gehen können. Es lohnt sich dann auf jeden Fall, entweder vorher oder danach, vielleicht sogar eher danach, um zu gucken, was kann man da. Weil diese forensische Arbeit macht auch Spaß, wenn man als Zuschauer, wenn man daran Spaß hat, das ist auf jeden Fall, sollte man es auf jeden Fall machen und sich danach noch ein bisschen belesen zu dem Ganzen. Du hast ja mir ja gezeigt hier, zum Beispiel, da gibt es ja diesen, so ein abgebissenes Bein von einer wahrscheinlich durch die Polizisten von Menschen, der von den Polizisten quasi ermordet wurde.
Naja, oder halt von den Auftragskillern, wo die Polizisten halt so ein bisschen die
auch mit drinne hängen.
Ja, genau.
Und dann dieses abgebissene Bein, was in einem Haifisch gefunden wird und der Haifisch wird halt gefangen und da hat man dieses Bein und das ist dann so quasi so ein großer, war in den 70ern wirklich dann irgendwie so ein so eine große Klatsch und Tratsch über dieses abgebissene Bein in den Zeitungen, was dann aber auch so eine Art Code wurde für den korrupten Polizeiapparat und die Repression halt, ne, ganz besonders auch gegen halt, ja, alle, die nicht so in das System reingepasst haben, gibt es dann eine Sequenz, wo dieses so eine Horror-Slasher-Sequenz, wo das Bein lebendig wird und in so einem Cruising-Park, wo ganz viele so queere Menschen halt sich treffen, Sex miteinander haben und auch Sexarbeiterinnen arbeiten, dann quasi dieses Bein dann Jagd auf diese Menschen macht, was dann so ein Allegorie wird für den Polizeiapparat.
Genau. Ja, genau. Also wenn man dann irgendwie noch ein bisschen was drüber liest und halt vor allem, ich habe da so Reddit-Threads drüber gelesen von halt brasilianischen Zuschauerinnen und Zuschauern, merkst du halt auch nochmal, wie spezifisch der ist und dass man vielleicht gar nicht alles greifen kann, wenn man nicht irgendwie selber irgendwie eine Beziehung zu dem Land und zu der Zeit hat.
Ja, ich finde, was ganz gut gezeigt wird, jetzt so, wenn man das wirklich nochmal vergleicht, wenn man jetzt gucken würde, wie würde jetzt Hollywood in Anführungszeichen so einen Film machen und dieses sogenannte ökonomische Erzählen, das irgendwie nur das Notwendigste, nur was für den Plot notwendig wird zu erzählen, aber dass die Lebendigkeit, von der die du ja auch angesprochen hast, die kommt ja erst wirklich so rein durch die Details, ja. Durch die und es ist ja schon immer Quentin Tarantino und Reservoir Dogs so eine gute Anekdote, lebt von den Details, den Nebensächlichkeiten, welche Farbe hatte die Tapete, so, ne, der hat immer so komisch gegrunzt oder hat das eher so komisch ausgesprochen oder irgendwas, und es sind all diese ganzen kleinen Details, dieses Springen, die das dann ausmachen, die es erst lebendig machen. Also da merkt man so ein bisschen auch die Ader, wahrscheinlich auch so den Ursprung oder die Vorerfahrung von Fio als Dokumentarfilmer, dass wenn du halt auch so einen Dokumentarfilm drehen würdest über diese Zeit oder in der Zeit sogar, wenn du in der Zeit der Dokumentarfilm würdest, dann könntest du auch nicht die direkten Taten und die direkten Bilder der Repression drehen, sondern du könntest auch nur über das, was so an den Seitenrändern passiert, worüber die Leute am Ende sprechen und ob sie alles sagen, ob stimmt das überhaupt, alle haben ihre Geheimnisse, weil das andere würde nicht die Möglichkeit bekommen, dass die Kamera läuft. Das ist so das fand ich ganz interessant, so das Feeling. Natürlich ist es trotzdem ein fiktionaler Film und ich finde persönlich das Adjektiv dokumentarisch auf so einen Film anzusetzen, das hat schwingt dann auch ganz viel anderes mit und das ist auf jeden Fall ein fiktionaler Film auf jeden Fall, aber er lebt halt in der Fiktion über diese Ebene, die er mit der Gegenwart aufmacht, über dieses: Wir haben diese Aufzeichnung, also die Historie, also das, was wir wirklich aufgezeichnet haben, und wir erzählen uns das.
Ja.
Und darin werden halt dann, wird dieser Film halt lebendig.
Genau, und da geht es halt auch darum, so was ist irgendwie, dass es halt auch Arbeit ist, dass wir sowas nicht vergessen, dass wir so eine Zeit nicht vergessen, ne? Also sie am Ende trifft sie dann ja seinen Sohn.
Also eine von diesen zwei Frauen, genau. die Bänder so durchgehört haben. Ja.
Dessen Erinnerungen an die Zeit sich im Prinzip darauf beschränken, dass er sagt, ich wollte damals gerne der weiße Hai sehen und irgendwann durfte ich der weiße Hai sehen. Ja. So, ne? Und du merkst, wie schnell irgendwie, weil das ist jetzt auch nicht so lange her, ne? Aber du merkst, wie schnell irgendwie sowas irgendwie auch vergessen sein kann und so. Ne? Wo, glaube ich, auch der Film so ein bisschen auch so seine eigene, so sich selbst so irgendwie mit rechtfertigt, dass er irgendwie sagt, so sowas ist irgendwie Teil der Erinnerungsarbeit, dass wir irgendwie diese Zeit wieder lebendig werden lassen. So. Ja.
Ja. Ja, also The Secret Agent, große Empfehlung unsererseits. Der scheint auch wirklich gut zu laufen, weil der läuft ja schon ein paar Wochen.
Der läuft schon lange.
Und das Kino war gestern voll. Genau, also auf jeden Fall lohnt sich, nicht erschrecken lassen vor der langen Laufzeit. Er ist überhaupt nicht langweilig. Vielleicht nur die gute Art von Langeweile, die wir vor zwei Folgen besprochen haben. Aber genau, die große Empfehlung. Bin gespannt, was der Regisseur als nächstes macht. Dann würde ich zum dritten Film kommen, den ich gesehen habe. Den Film, den ich gesehen habe. Ja. Weil jetzt läuft ja gerade Wicked Teil 2 im Kino. Großer Sprung. Aber ich rede natürlich nicht über Wicked Teil 2, sondern ich rede jetzt über Wicked Teil 1, weil ich habe jetzt erst geschafft, Wicked Teil 1 zu schauen.
Sehr gut. Ich habe auch noch immer nicht
gesehen. Was ist deine Vorerfahrung zu Wicked? Hast du das Buch gelesen?
Nein. Ich habe ein paar Mal irgendwie das Cast-Recording irgendwie von dem Musical gehört.
Okay.
Fand das aber schon immer, ehrlich gesagt, gut, ist natürlich auch so kontextlos und so, ne, aber fand schon immer, dass da irgendwie so 3-4 starke Songs drauf waren und dann viel auch
und
beliebig.
Viel, ich finde auch ich muss ja sagen, ja, meine erste Berührung mit Wicked hatte ich durch Glee.
Ich glaube ich auch, ja genau, stimmt.
Das weil der Defying Gravity ist halt der Smash-Hit.
Ja.
Das ist der Smash-Hit, der genau 2-3 gute Songs gibt und den Rest hast du recht schnell vergessen, so, ne? Aber es ist halt ein super Riesending in den USA. Wir fanden den Zauber von Oz ja einfach auch ein Riesending ist in den USA. Noch viel größer als hier. Was bei uns 3 Haselnüsse für Aschenbrödel ist, ist ja dort der Zauber von Oz.
Ja.
Genau, aber ich war schon immer interessiert daran, weil ich kann auf jeden Fall sehr empfehlen, sich den Video-Essay von Matt Baum anzugucken, also die Queer Legacy von Wizard of Oz. Da fängt er wirklich an bei Frank L. Baum und geht dann bis rüber zu, endet dann quasi bei Wicked und der Wicked-Verfilmung. Ist ein Film, der sehr lange in der Entwicklungshölle war. Ich meine, das Musical basiert ja auf dieser Romanreihe, auf dem ersten Buch, glaube ich, von dieser Romanreihe. Genau, kam glaube ich 2003 oder so, kam das da, das ist glaube ich eine Premiere des Broadway Musical, irgendwas Anfang Noughties irgendwie. Und war erstmal, also auf jeden Fall bei den Kritikern, jetzt nicht das große Ding, aber war halt ein riesen Smash-Hit beim Publikum. Und jetzt war der Film ewig in der Entwicklungshölle. Und es ist natürlich, also es basiert jetzt auf dem Bühnenmusical und Bühnenmusicals, die kosten sehr viel Geld, wenn man sich dafür ein Ticket kauft. Dementsprechend gehen die auch sehr lange.
Ja.
Und sie haben den Film halt in 2 Teile geteilt. Und den ersten Teil habe ich gesehen, der zweite läuft gerade im Kino. Ich habe schon interessante Sachen gehört, dass es so Cats-Level sein soll, teilweise.
Ach,
da bin ich schon sehr interessiert dran, muss ich sagen. Deswegen dachte ich, jetzt gucke ich mal den ersten. Weil ich werde nämlich nächstes Jahr nach London fliegen und werde mir da Wicked anschauen auf der Bühne.
Ah, okay.
Ja, Western, genau. Meiner Mutter zusammen. Genau, aber ich war sehr interessiert an Wicked schon auf jeden Fall. Mich hat nur so auch ein bisschen das Marketing um den Film genervt. Ich kann es nicht so richtig fassen.
Ja, mich auch.
Das war so ein bisschen sehr viel Editorial Marketing. Unabhängig davon, der war zwar ewig in der Entwicklungshölle, aber er kommt dann irgendwie gefühlt, wenn man ihn schaut, denkt man so, ach, der kommt eigentlich genau zur richtigen Zeit.
Mhm.
Weil, kennst du die Story? Der stellt ja so das Bild, was wir von der Zauber von Oz und von der Welt von Oz haben, so auf den Kopf, indem er so dahinter schaut.
Genau.
Wir haben ja über Prequalisierung ja schon gesprochen.
Ja.
Das ist eine interessante Form von Prequalisierung.
Ja, aber die Idee ist ja quasi, dass die Geschichte in der Zauber von Oz im Grunde so eine Propagandaerzählung ist.
Genau, richtig. Ja. Genau. Denn die böse Hexe des Westens erzählt quasi wie kam es zur bösen Hexe des Westens? Und was ist denn da eigentlich das Böse da dran? Und ist sie eigentlich so böse? Und die Geschichte ist, ja, dass die Elphaba heißt die böse Hexe des Westens. Sie hat ja darauf auch schon keinen Namen, sondern hier heißt sie halt Elphaba, die halt bei ihrer Mutter fremd geht mit irgendeinem komischen Typen und dabei irgendeinen komischen Zaubertrank trinkt, kommt sie immer mit grüner Haut zur Welt. Und wird seitdem halt von allen gemieden. In der Welt von Oz leben halt Menschen und Tiere miteinander. Also so richtige Tiere, die halt sprechen können und so Berufe haben.
Wie bei Pokémon Detective Pikachu.
Richtig, wie bei Pokémon Detective Pikachu. Aber es gibt dann halt auch diese ganzen Munchkins und wie sie alle heißen. Heißen die Munchkins? Und Menschen und genau, und die haben auch alle verschiedene Hautfarben, aber grün ist anscheinend too much. So, jedenfalls bei grün, da wird eine Linie gezogen und ist natürlich auch so gewollt von dem Film, dass es einfach absurd wirkt, aber jedenfalls, der ist natürlich da sehr grobschlächtig, sie hat natürlich die härteste Kindheit von allen, wird von ihrem Vater gehasst, hat eine Schwester, die sie sich immer kümmern muss und sie kommt dann da an diese Zauberschule. Sie hat Zauberkräfte. Die wird da von einer Professorin an der Zauberschule, gespielt von Michelle Yeoh, entdeckt. Und deswegen, sie ist da eigentlich nur hingegangen, um ihre Schwester da abzuliefern. Die soll da auf dieser ehrwürdigen College da studieren. Und dann kommt sie da unter die Fittiche von dieser Madame Macabre, heißt sie. Und fängt da dann auch zu studieren an und wird natürlich von allen anderen Studierenden dort auch irgendwie gemieden und irgendwie komisch angeguckt. Und eine davon ist halt Galinda, the Good Witch, wie wir sie kennen aus der Zauber von Oz, die hier so eine Spoiled Brat ist, aber die so kein Mean Girl ist in der Hinsicht, sondern einfach sehr opportunistisch, einfach sehr genau weiß, was sie will und weiß, wie sie so ihre, wie sie, quasi, sie kennt es einfach so, dass sie ihren Willen bekommt und genau, nutzt halt einfach Menschen einfach aus für ihren Vorteil. Ist jetzt aber nicht so wirklich bösartig, sondern halt eher so, she knows how to play the game quasi. Genau, und die beiden freunden sich an über Umwege und dann bekommt halt Elphaba eine Einladung zum Zauber von Oz. Und dort erfährt sie dann quasi, ja, so das, was halt auch nochmal so ein Nebenplot ist, ist, dass die Tiere in Oz werden halt so, da findet so ein Genozid statt an diesen Tieren, okay, in Oz. Die werden irgendwann aus ihren Berufen rausgedrängt, dürfen keine Tiere mehr beschäftigt werden, ne? So sehr große Parallelen zu Pogromen und zur Judenverfolgung in Deutschland finde ich sehr stark. Und sie will halt zum Zauberer von Oz und ihn bitten, weil sie hat ja einen Wunsch dann frei, wenn sie einen Zauberer trifft, dass es den Tieren besser geht. Und dann findet sie dort heraus, dass der Zauberer dahinter steckt, hinter dieser politischen Stimmung, die gegen die Tiere gemacht wird, weil der Zauberer von Oz findet, dass um die Menschen zusammenzuhalten, brauchen sie einen gemeinsamen Feind. So. Und der Film endet, der erste Teil endet damit, dass sie quasi sich entscheidet, jetzt dieser Feind zu werden, indem sie. Sie rebelliert dann gegen den Zauberer und sie wird dann von ihm erklärt, so als die neue Feindin von Oz und das ist die Geburt von der Wicked Witch of the West. Ich weiß jetzt noch nicht, wo es im zweiten Teil worum geht. Wie gesagt, ich habe mir jetzt nicht komplett die Story gespoilert. Kommt damit auch ein Jahr zu spät. Aber was ich meine, ist, dass sie natürlich zur richtigen Zeit irgendwie kommt, ist, dass er natürlich, damit meine ich natürlich die aktuelle politische Zeit in Amerika. Mhm. Das ist, ja, der ist ja gemacht von John M. Chu, der auch In the Heights gemacht hat. Ja. Cynthia Erivo ist sehr, sehr, ist grandios. Die ist natürlich fantastisch. Ariana Grande finde ich geil, dass sie halt, ich finde jetzt nicht, sie ist jetzt keine bombastische Schauspielerin, aber sie holt den Camp-Faktor extrem. Also sie hat auf jeden Fall so eine völlige Camp-Performance und weiß genau, in was für ein Film sie ist und spielt halt so für die letzte Reihe. Und es macht auch sehr viel Spaß. Deswegen ist es ein Film, der so ein bisschen, irgendwie ist der so auf eine Art lächerlich.
Mhm.
Weil irgendwie funktioniert für mich diese Übersetzung von der Bühne in den Film nicht so wirklich gut. Weil du hast halt auf der Bühne so ein Abstraktionsniveau, was ganz viel verzeiht, sage ich jetzt mal. So, dass die Emotionalität, die dahinter in dieser Geschichte halt schlummert, das wirkt halt stärker, wenn du dir manches irgendwie noch dazu imaginieren musst auf eine Art und Weise, mhm, oder halt dein Nichtglauben besser aushebeln kannst im Theater. Aber als Film, wo du halt diese ganze fully flashed out world hast und diesen sehr grobschlächtigen Plot, den will ich jetzt gar nicht so, ich finde, auf der Bühne funktioniert, glaube ich, richtig gut, aber es ist halt so, dieses Weltendesign, diese Kostüme und es ist alles so ein bisschen, es ist nicht camp enough, sondern so teilweise ist es, versucht so, dass es ernst, also dass es irgendwie realistisch sein soll. Ich sage jetzt mal, realistisch, es ist irgendwie. Und das macht's irgendwie lächerlich. Ich weiß nicht so richtig. Es ist halt so, keine Ahnung. Es wirkt halt, ich bin nicht so richtig in den Film reingekommen, weil ich immer dachte, ja, das ist alles so, dieses komische Barbie-Märchenschloss, wo ich jedes Detail sehe und diese komischen Schuluniformen, die lächerlich aussehen. Und ja, das soll jetzt alles mir so eine richtig coole Welt, also so eine voll glaubhafte Welt vermitteln. Aber es tut's halt gerade nicht, weil ihm so ein bisschen die Abstraktion fehlt. Und ich finde, das Gefühl hatte ich zum Beispiel, habe ich weniger in einem Film wie Der Zauberer von Oz, weil ich da sage, der Film arbeitet ja gerade mit dieser Studio-Ästhetik total stark.
Mhm.
Der hat ja dieses irgendwie, das ist nur ein Gemälde, was gemalt ist. Die Straße endet da an der Wand, so, ne? Und du hast diese Plastikblumen und das ist alles so. Da bin ich mehr in so einem Theatermodus drin, wenn ich ihn schaue, als in so einem fully fledged, als ob das, der geht halt so ran wie der Herr der Ringe irgendwie, keine Ahnung. Ja. Aber es ist halt keine Welt, die man so ernst nehmen kann.
Nee, konnte man mit Oz ja eigentlich nie. Also
genau.
Ich meine, in dem Originalfilm, ich weiß gar nicht, ob das im Buch genauso ist, aber in dem Originalfilm gibt es ja zumindest, also da ist ja noch nicht mal klar, ob es Oz wirklich gibt, letztlich.
Ja.
Und ich finde, das ist eigentlich die Realitätsebene, auf der Oz am besten funktioniert, dass es so ein bisschen sowas Allegorisches hat und gar nicht unbedingt eine echte Welt mit einer Geschichte und so sein muss.
Genau, und er bringt da wirklich, also ich meine, das gehört natürlich dazu jetzt in dem Fall, weil es halt ein Prequel ist, klar, auf eine Art und Weise, muss er diese Welt jetzt irgendwie ausformen, und weil es halt ein Hollywood-Film ist, muss er das natürlich auch mit so einem gewissen Illusionismus und Realismus machen, aber das macht es irgendwie so, das ist so Fasching, das wird alles so, das ist alles irgendwie sehr kostümiert, ohne Camp zu sein. Ich meine, vielleicht kann er nicht so richtig Camp sein, weil an sich trotzdem finde ich die Geschichte irgendwie stark. Ich mag halt trotzdem das Konzept. Das ist so die Art von Prequel, die ich eigentlich schätze. So diese Idee von zu sagen, so, wir sind nicht sklavisch dem Original gegenüber, sondern wir gucken mal so auf die Spiegelseite. So, wie könnte man die Geschichte auch erzählen? Was hätte vielleicht eigentlich erzählt sein können, ne? Deswegen verstehe ich voll den Hintergedanken von der Buchvorlage und so, ne? Und die Musical-Sequenzen, komme ich dazu. Da gibt's halt ein paar sehr coole Nummern auf jeden Fall, also die von hier, wie heißt nochmal der Hot Guy, der schwule Hot Guy, der den Prinzen spielt. Ah, der Schauspieler.
Jonathan Bailey?
Ja, Jonathan Bailey, der spielt den Prinzen. Genau, der Prinz, der eigentlich nur so ein, der keinen Bock hat auf Lernen und dann, aber doch das Herz am rechten Fleck hat und auch so ein, dann sich auch, ja, hat dann auch so eine Beziehung aufbaut zu Elphaba. Der hat eine coole Nummer, wo er so quasi sein großer irgendwie, das bin ich Song ist so irgendwie, ich habe keinen Bock auf lernen, ist doch doof, lass lieber feiern. Da gibt's eine coole Sequenz von, die haben so eine geile Bibliothek mit so zylindrischen Buchregalen, die sich so drehen, das fand ich ganz cool, da gab's ein paar coole Momente. Da muss ich auch so ein bisschen denken an diese Sequenz mit der Häuserwand aus In the Heights und so. Also In the Heights finde ich hat viel, viel bessere Musical-Sequenzen.
Ich finde In the Heights ist vielleicht eine der besten Musical-Verfilmungen aller Zeiten, weil er halt wirklich überlegt, wie mache ich da einen Film draus und wie mache ich da mehr draus als nur halt die Filmversion des Bühnenmusicals. So,
genau.
Ne? Also bei super vielen Musical-Verfilmen denke ich halt, ja, ist alles nett, aber ich hätte schon lieber die Bühnenshow gesehen. Mm. Aber In the Heights funktioniert halt wirklich als Film und macht Dinge wie eben diese Häuserwandsequenz und so, die du auf der Bühne nicht machen kannst.
Und der hat eben auch diesen. Genau, der spielt halt auch in der wirklichen Welt. Und der arbeitet ja auch mit diesen Locations. Und der ist in diese geile Sequenz in dem Schwimmbad zum Beispiel.
Ja.
Ne? In The Heights. So, das ist genau das Element. Deswegen funktioniert das so gut. Weil da brauche ich das Abstraktionslevel nicht so, ne? So ein bisschen so, ne? Aber, bei dem jetzt. Da hast du nie so ein bisschen, so richtigen Wow-Moment stellt sich bei Musical-Sequenzen für mich da, hat sich da nicht groß eingestellt. Und meistens ist es wirklich einfach nur, Leute singen miteinander und stehen rum und gibt irgendwie eine Totale und irgendwie ja so eine Sound of Music-Einstellung, wenn sie da übers Feld rennen, die Kamera geht so weg und man hat so eine Panorama. Viel Zitat, es ist. Ja, also die Geschichte finde ich irgendwie cool. Ich mag die Schauspieler, dass die Spaß haben. Ich hätte mir einfach noch ein bisschen mehr Cats gewünscht, deswegen habe ich Hoffnung auf vielleicht den zweiten Teil.
Was machen sie denn mit Defying Gravity? Hat das die Wirkung, die es haben sollte?
Ja, ich meine, der Song ist halt extrem gut. Aber es ist nicht so. Ich glaube, die Platzierung ist nicht so gut. Ich glaube, das wird aber auch im Musical, in der Bühnenversion schon wahrscheinlich ein Problem sein, weil der Song, ich weiß nicht, wie die bei der Bühnenversion ist, aber im Film findet der Song statt während der Verfolgungsjagd.
Mhm.
Die werden quasi beide verfolgt, Glinda und Elphaba vor den Truppen von Wizard und verbarrikadieren sich in so einem komischen Turm, wo sein Ballon drin ist. Und rennen dann nach oben, während unten die da versuchen einzubrechen. Und in diesem Moment hat sie dann diese Revelation. Aber es ist irgendwie von der Story ist es so, es ist nicht so clever wie bei, nicht so gut gemacht wie bei Frozen, wo der Defying Gravity Song, was ja auch nichts anderes als ein Defying Gravity Song ist.
Ja, sogar dieselbe Sängerin.
Genau, der halt, dieselbe Sängerin, der nach diesem Act-Break quasi passiert, wo sie wirklich sie flüchtet und ist die in Anführungszeichen die Ausgestoßene und ist dann alleine in der Wildnis und hat dann diesen Moment, wo sie kurz auch zurückkommt, sich reflektieren kann und sagen so, jetzt mache ich mein eigenes Ding quasi. So, und hier ist es nicht so, weil hier ist es quasi so, ich bin auf der Flucht und keine Ahnung, es war irgendwie vom Timing her weird. Und dann fand die Sequenz halt hauptsächlich in diesem komischen Turmzimmer da statt, auf diesem Dachboden, das sieht aus wie ein Dachboden. Es hat irgendwie genauer, der Song ist super, aber ich fand jetzt nicht, dass es jetzt irgendwie, das war jetzt nicht die große Musical-Nummer auch so, weil irgendwie, und vom Feeling her war ich noch so, oh, wird sie jetzt geschnappt und ja. Also, seltsamer Film. Ich meine, ich habe mich jetzt auch nicht gelangweilt. War schon irgendwie cool. Ich finde auch cool, ich muss auch trotzdem sagen, ist trotzdem cool, das Coole ist natürlich auch, dass es ein queerer Film durch und durch. Super viele queere Schauspieler, Leute hinter der Kamera, das finde ich halt nice. So, das ist wirklich so ein Project. Wie gesagt, da empfehle ich wirklich nochmal den Essay von Matt Baum dazu. Aber er ist irgendwie auf eine nicht so unterhaltsame Weise lächerlich.
Okay, schade.
Also, keine Ahnung, guck dir den mal, du wirst ihn wahrscheinlich auch nochmal gucken.
Ich werde ihn irgendwann mal gucken,
ja. Dann würde ich gerne wissen, wie du ihn siehst. Aber trotzdem, das Projekt Wicked, so die Idee dahinter, finde ich immer noch gut. So viel zu Wicked Teil 1. Mal schauen, wie mein Urteil zu Wicked Teil 2 wird. Ich will ihn relativ bald mal gucken, deswegen
kommt's ja, mit Teil 2 ist ja das Problem auch, wo mich echt interessiert, wie sie es im Film lösen, ob man es lösen kann. Wicked hat ja schon, als Bühnenmusical hieß es ja schon immer, dass alle guten Songs vor der Pause kommen. So, ne? Ist ja auch, ich meine,
da ist jetzt auch die Pause, ja.
Ja,
genau.
Popular und Defying Gravity sind schon verbraucht, so, ne? Was machst du dann noch? Sie haben, glaube ich, ein oder zwei neue Songs.
Okay.
Klar, weil man Oscar-Nominierung haben will. Ja, keine Ahnung, wie sie das machen.
Kommen wir zum Hauptthema.
Genau, kommen wir zu unserem Hauptthema. Wie gesagt, wir wollen ein bisschen über Rob Reiner reden, der sehr plötzlich gerade verstorben ist, unter absolut tragischen Umständen, wo man auch noch nicht genau weiß. Also ich glaube, da können wir nicht viel zu sagen, außer dass es...
Na gut, von der Ermordung kann man ja schon sprechen, ja. Ne? Genau, aber die anderen genauen Umstände kann man jetzt nichts zu sagen, ja.
Genau, deswegen dachten wir, wollen wir Rob Reiner würdigen, weil er ist einer dieser Regisseure, an dem man nicht vorbeikommt. Also selbst wenn man irgendwie nicht alles von ihm gesehen hat, hat man ja irgendwas gesehen, was von einem Rob Reiner-Film irgendwie inspiriert ist oder so, ne? Also
viele werden wahrscheinlich aufgrund des tragischen Todes mal die Wikipedia-Seite von Rob Reiner aufgesucht haben und gemerkt haben, oh, der Film ist von dem?
Ja, genau. Also ich frage dich vielleicht erstmal, was ist deine Beziehung zu Rob Reiner-Filmen?
Die ist relativ schwach. Im Sinne eben, dass ich den so als Filmemacher habe ich kein Profil so wirklich von ihm für mich so. Und ich glaube, das ist ja auch wirklich von ihm beabsichtigt, ne? Also ein Freund von uns hat ja uns nochmal gestern, der auch im Kino war, darauf hingewiesen, dass im Audiokommentar von Princess Bride er sagt, dass wenn man in seinen Filmen seine Handschrift erkennt, dann hat er seinen Job nicht richtig gemacht, was ich sehr interessant fand. Und ich würde sagen, er hat seinen Job gemacht, denn es ist gar nicht so einfach, einen Rob Reiner-Film zu erkennen. Aber obwohl er extrem viele Filme hatte, die super erfolgreich waren, ich habe natürlich die erfolgreichsten von ihm habe ich natürlich gesehen. Also ich habe dieses Spinal Tap gesehen, ich habe Stand by Me gesehen, Princess Bride, Braut des Prinzen Harry und Sally und Misery, Frage der Ehre. Das sind ja so seine super Hits, kann man sagen, sein großer Run. Und da muss man wirklich den Hut ziehen, wie extrem unterschiedlich die sind und gleichzeitig trotzdem verwundert reagieren, weil es gibt ja auch andere Filmemacher, die man eher so als Auteurs wahrnimmt, wie zum Beispiel Steven Spielberg, die auch eine extreme Range haben, die auch jedes Genre schon bedient haben. Und da habe ich mich wirklich gefragt, jetzt über Nachdenken über Rob Reiner, wie ist ihm das gelungen, warum ist das so, ne? Ja.
Genau, das ist genau auch der Gedanke, den ich habe, für mich war, glaube ich, Rob Reiner prägender, also seine Filme waren, glaube ich, prägender. Ich glaube, du hast auch manches. Spinal Tap haben wir doch sogar damals in unserem alten Podcast zusammengeguckt.
Du, das kann sogar sein. Ich habe vieles von dem erst sehr spät gesehen. Ja.
Also für mich wirklich so Filme, mit denen ich aufgewachsen bin und so, die sehr wichtig in meiner Entwicklung waren, aber wo ich dann auch erst spät irgendwie, glaube ich, verstanden habe, dass das irgendwie alles derselbe Regisseur ist, weil genau, wie du sagst, es ist eigentlich so eine klassische Journeyman-Filmografie, ne? So, also. Es gibt nicht so die Handschrift, es ist sehr genreagnostisch so. Es gibt auch nicht so wirklich thematische Gemeinsamkeiten und so. Aber er hat halt irgendwie diesen, was du in so Journeyman-Filmografien sonst nicht hast, halt diesen extrem beeindruckenden Run zu Anfang seiner Filmografie. Ne? Also nur noch mal kurz, also du hast die meisten Filme schon gesagt, aber nur in der Reihenfolge seine ersten Filme von 1984 bis 1992 waren Spinal Tap, The Sure Thing, der ist nicht so bekannt, dann Stand By Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally, Misery, A Few Good Men. Das sind 7 Filme in 8 Jahren, von denen mindestens 5 halt wirklich unzerstörbare Klassiker sind A Few Good Men zumindest auch in die Richtung geht.
Ja.
Das ist schon extrem beeindruckend. Und genau, die Frage ist halt, woher kommt das, wenn du selber gar nicht unbedingt so der, in Anführungsstrichen, Visionär oder so bist oder irgendwie.
Ich finde es einfach auch sehr interessant. Also, man fängt auch an, darüber nachzudenken, was ist denn das eigentlich mit dem Auteur und was gibt das einem, ne? Also, im Ursprung war ja mal die Idee, also der Begriff der Autorenfilm, Theorie, das liegt ja alles liegt letztendlich bei den Kritikern an der Nouvelle Vague, die halt dann sich diese Hollywood-Filme angeschaut haben, die im klassischen Hollywood-System gedreht wurden, in den 30er, 40er Jahren, 50er Jahren und gemerkt haben, nee, das ist nicht einfach nur ein System, was einfach so Filme produziert. Ein Film ist nicht einfach nur eine Ware, sondern ein Film ist Kunst. Und dahinter stecken Künstler und du siehst an diesen Filmen die Handschrift des Künstlers. Ja. Ne? Das heißt, das war halt eigentlich erstmal ein Projekt, um aus dem Film eine Kunst zu machen, eine Kunstform zu machen. Was dann im nachfolgenden Prozess dann von diesen ganzen Regisseure der neuen Wellen dann aufgegriffen wurde, die dann selbst zu Auteurs wurden. Während aber in Hollywood ja immer noch dieses System, auch wenn es sich verändert hat und völlig verändert hat teilweise, hatten wir diese Phase des New Hollywood, was ja dann 1980 endete. Und da setzt die Karriere von Rob Reiner ein, der aus dem Fernsehen kommt.
Ja.
Wo man sagen würde, das Fernsehen ist nochmal eine ganz andere Maschinerie, wo man erstmal auch nicht an Auteurs denkt.
Aber interessanterweise ja, im Fernsehen hat er ja, also bekannt geworden ist er ja als einer der Hauptdarsteller in All in the Family von Norman Lear. Und arguably ist Norman Lear der erste Fernsehauteur.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, genau. Aber das Fernsehen ist halt kein Regiemedium, sondern Autorenmedium.
Ja.
Also Autor im Sinne von nicht Auteur, sondern Drehbuchautor, Showrunner, die Leute, die im Writers Room sitzen. Und da haben wir gestern kurz auch nochmal in der Vorbesprechung zu der Folge besprochen. Er hat sich halt auch immer sehr starke, also da merkt man so ein bisschen die Herkunft vom Fernsehen. Er hat dann ins Kino, als er seine Kinofilme gemacht hat, sich sehr starke eben Autorenstimmen für diese Filme geholt. Und deswegen konnte er wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr so in die Rolle eines Fernsehregisseurs schlüpfen, der eher damit, der für sich die Aufgabe nur sieht, ich möchte diesem Stoff so gerecht wie möglich werden.
Ja, und da scheint er halt sehr gifted gewesen zu sein, dass er halt einem Stoff sehr gerecht werden kann. Also er hat zum Beispiel halt zwei Stephen King-Verfilmungen gemacht, Stand By Me und Misery, die, glaube ich, also
als die besten
universell besten oder zumindest zwei der besten Stephen King-Verfilmungen
gelten. Mit denen auch Stephen King selbst zufrieden ist.
Genau. Genau. Stephen King hat jetzt auch zu seinem Tod nochmal irgendwie, hat er in der New York Times was veröffentlicht, hat halt darüber geschrieben, wie berührt er davon war, dass irgendwie Rob Reiner damals den Ton von Stand By Me, was halt eine sehr persönliche, irgendwie autobiografische Geschichte ist, wie perfekt er den getroffen hat und dass er halt einfach no notes hatte und irgendwie. Ja, das scheint irgendwie ein Stück weit scheint das irgendwie zu sein, was Rob Reiner irgendwie einfach wahnsinnig gut konnte, dass er irgendwie die Stimme der Autoren, mit denen er gearbeitet hat, verstanden hat und perfekt irgendwie filmisch umsetzen konnte. Und in der Beziehung dann ist halt dieses, dass er so genreagnostisch war, ist halt also diese, dass er auch super wandlungsfähig war, ne? Also selbst unter diesen beiden irgendwie Stephen King-Verfilmungen, selbst Stand By Me und Misery haben völlig unterschiedlichen Ton, sind völlig unterschiedliche Filme, aber beide halt treffen wirklich absolut perfekt den Ton der Vorlage.
Nun könnte natürlich so ein Filmwissenschaftler, so ein Filmkritiker oder Filmkritikerin, könnte sich natürlich jetzt auch die Aufgabe setzen, jetzt zum Tod von Rob Reiner natürlich mal so jetzt genau mit einem sehr forschenden Blick auf die Filmografie von Reiner zu schauen und vielleicht doch irgendwie also was zu finden, womit man jetzt sagen würde, das ist die Handschrift von Rob Reiner. Das ist das, da merkt man doch, er ist nicht gänzlich unsichtbar. Würdest du da irgendwie, hättest du da was als, wär da was für dich? Würdest du was ausmachen können? Das,
es ist tatsächlich super schwer. Außer jetzt, wenn du halt wirklich so, so sehr grob sagst, er war, glaube ich, also er hat so eine generelle Wärme und so einen Glauben an Menschen irgendwie,
ja.
Die ich irgendwie, er ist ja dann in seinen späteren Jahren war er ja auch sehr irgendwie aktiv als so ein liberaler, demokratischer irgendwie Aktivist und so. Und hat später dann ja auch so politische Filme gemacht, LBJ Biopic und diesen Shock and Awe, was irgendwie so eine Anti-Bush-Satire war.
Mhm.
Und ja, er hat irgendwie so eine Oldschool, irgendwie so ein Oldschool-Humanismus irgendwie, so eine Menschlichkeit, die teilweise auch irgendwie ins Kitschige geht, ne? Also so Sachen wie The Bucket List und so, sind ja dann so sehr sentimental und ja, aber darüber hinaus, das ist halt sehr unspezifisch irgendwie so, ne?
Ja, du hast nur so, also was ich auch ganz interessant finde, wenn du halt guckst, so, auch bei vielen Autorenfilmern gilt ja dann immer so, ja, das hat die dann ganz privat beschäftigt und oder es ist irgendwie auch ein Teil von ihrer Biografie. Wir haben ja gerade über The Secret Agent gesprochen und dass der Regisseur von Secret Agent ja auch in dieser Stadt groß geworden ist und dementsprechend natürlich auch so da so seine Erfahrung mit drin verarbeitet. Und was ich spannend fand, nur als ich irgendwann mal gelesen habe, so die Entstehungsgeschichte zu ja Harry Met Sally, dass das gar nicht in erster Linie erstmal von Nora Ephron ausging, sondern halt von Reiner, der halt mit einem Freund zusammen, die waren beide Single, war gerade frisch geschieden von Penny Marshall und wollten irgendwie gerne einen Film machen über halt dieses Single-Leben und so die Probleme, die man da so hat und dass er sich dann halt mit Nora Ephron, eine starke da Drehbuchautorin gesucht hat, die dann basierend eben auf diesen Erzählungen von Reiner dann halt diese Figur von Harry kreiert hat und auf ihren eigenen Erlebnissen und dem von anderen quasi diese Sally-Figur und das finde ich auch interessant.
Sie war zu dem Zeitpunkt, war sie ja noch nicht irgendwie die Rom-Com irgendwie
ja.
Autorin, die man kennt, ne? So, es gab schon irgendwie zwei Filme, die sie geschrieben hatte, dann gab es halt Silkwood und Heartburn, was jetzt beides keine klassischen Rom-Coms sind. So, ne? ja.
Genau, aber ich finde da auch interessant, dass trotzdem so auf dieser Stoffebene da unterscheidet er sich nämlich, dass er ist doch irgendwie Autorenfilm auf einer Seite, weil er eben auch in die Autorenebene dann doch viel auch Einfluss hat und dort Input gegeben hat, weil er hat nicht einfach nur wie als Fernsehregisseur das Drehbuch in die Hand bekommen und dann das Ding gedreht, sondern
das auf jeden Fall.
Eben gerade bestes Beispiel Harry Met Sally, genauso wie bei Eine Frage der Ehre, wo ja Sorkin dann auf Basis des überarbeiteten Drehbuchs, also das basiert ja auf einem Theaterstück von Sorkin, aber die Veränderungen fürs Drehbuch, die er mit Reiner zusammen, die Reiner da eingebracht hat, die fand Sorkin so gut, dass er es quasi später in das Theaterstück mit übernommen hat.
Ja, genau. Und halt Aaron Sorkins ihm quasi erstmal ein im Prinzip unverfilmbares Drehbuch gegeben hat mit irgendwie 300 Seiten und Rob Reiner das dann irgendwie zusammengekürzt. Also sein, ne, wenn es heißt, so, er trifft den Ton der Vorlage perfekt und so, er schafft es halt, das perfekt ins Filmische zu übersetzen auch so. Und da, was halt auch bedeutet, ja, dass er irgendwie eingreifen muss. So, ne? Auch sowas wie The Princess Bride, ich weiß nicht, wie viel davon Rob Reiner ausging und wie viel von William Goldman, der ja sowohl den Roman als auch das Drehbuch geschrieben hat. Aber diese ganze Rahmengeschichte in The Princess Bride, also dass der
Peter Falk dem Jungen dem das Geschichte erzählt.
Das ja. ist ja nicht im Buch. So, aber das ist ja extrem wichtig für den Film,
ja,
also dafür,
total.
Dass der Film so funktioniert. Und ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich irgendwie einfach in der Zusammenarbeit der beiden entstanden. Also ja, es ist schon wirklich eine Adaption. Es ist nicht einfach, also ist nicht einfach irgendwie unkritisch versuchen, irgendwie abfilmen, so, ne?
Nee, genau. Ja, und ich würde auch sagen, dass er irgendwie so, er hat auch, du hast schon diese Herzenswärme angesprochen und diesen Humanismus. Genau, ich würde halt wirklich dieses den Menschen ins Zentrum rücken von all seinen Filmen. Das ist auf jeden Fall für mich sehr deutlich irgendwie, dass er deswegen auch, dass bei ihm auch einfach sehr starke und interessante Schauspieler und Performances drin hat.
Also jemand wie zum Beispiel Kathy Bates in Misery war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt in erster Linie Theaterschauspielerin und hatte irgendwie so Nebenrollen in Robert Altman-Filmen und so. Ne? Also war jetzt nicht eine bekannte Filmschauspielerin und hat dann irgendwie einen Oscar für Misery bekommen. Ne?
Ja, genau. Also er hat auf jeden Fall so, und ich glaube, da ist auch ein bisschen auch dieser, ich meine, er ist ja in sich ein Nepo-Baby.
Ja.
Der Sohn von Carl Reiner, einer der wichtigsten Komiker der amerikanischen Mediengeschichte. Und diesen Hintergrund, diesen Carl Reiner, Mel Brooks Hintergrund, diese aus der Komik herauskommt, auch dass er mit Spinal Tap seinen ersten Kinofilm gemacht hat, irgendwie, wo er dann der größtenteils improvisiert natürlich ist. Und ich glaube auch dieses Improvisationselement, das hat, glaube ich, er hat wahrscheinlich auch diese Arbeit mit Schauspielern und diesen Fokus aufs Schauspiel, da merkt man so ein bisschen die Herkunft, finde ich. Das hat er, glaube ich, dann später einfach immer weiter, so ein bisschen, weil du ja gerade bei Megadoc geschrieben hast, dass auch Francis von Coppola irgendwelche Improv-Aufgaben beim Casting gibt. Hat vielleicht auch Rob Reiner gemacht. Und ich würde auch sagen, so selbst bei den ernsteren Sachen irgendwie, das ist auch immer dieser Humor ist da immer dabei, weil der, es ist...
Auch innerhalb eines Films hat er es ganz gut geschafft, so verschiedene Tonalitäten zu jonglieren. Ne? Also so Stand By Me ist oft ein sehr witziger Film und man vergisst teilweise, dass es eigentlich eine extrem traurige Rahmenerzählung eigentlich ist. Ne?
Ja.
Also Stand By Me beginnt ja damit, dass sich Richard Dreyfuss, also quasi die ältere Version von Will Wheatons Figur, dass er davon erfährt, dass einer seiner alten Freunde gestorben ist. Und diese ganze Erzählung von Stand By Me ist ja eigentlich irgendwie so eine Trauererzählung so. Aber trotzdem ist es halt ein Film, den man als sehr positiv und sehr witzig und lebensbejahend irgendwie empfindet. So.
Genau, aber eben auch nicht auf so eine verkünstelte Art.
Nee,
es ist halt irgendwie, diese Tonalität, das ist wahrscheinlich so der Reiner-Faktor, würde ich sagen. Dieses sehr an den Schauspielern gebundene. Trotzdem immer noch mit so einer multimodalen Tonalität. Also, aber grundsätzlich muss man trotzdem sagen, es ist weitestgehend dann doch schwierig, da irgendwie, vor allem durch die ganze Filmografie hinweg, da sehr klare Punkte auszumachen.
Ja,
er hat jetzt nicht sowas wie das Spielberg-Face oder sowas.
Genau,
ne?
Also, man kann sich auch nicht vorstellen, dass er irgendwie seine Version von The Fablemans macht, wo du denkst, jetzt verstehe ich die komplette Filmografie auf eine neue Art. So, ne?
Das stimmt, ja, genau.
Was ich irgendwie sehr schön und berührend finde, irgendwie drüber nachzudenken, ist, wie dadurch, dass er halt mit so vielen irgendwie interessanten Leuten zusammengearbeitet hat und am Anfang ihrer Karriere mit denen zusammengearbeitet hat, wie er letztlich den Grundstein für einige andere irgendwie Karrieren von sehr starken Autorenstimmen gelegt hat. Ne? Also so Christopher Guest hier in Spinal Tap, Christopher Guest ist im Prinzip sein eigenes Genre geworden. Ne? Nora Ephron ist später halt selber Regisseurin geworden und hat halt danach schon deutlich mehr Filme gemacht, die halt in die Ewan Harry Met Sally Richtung gehen. Ne? So Aaron Sorkin, ich glaube, eine Frage der Ehre ist der erste Aaron Sorkin-Film, also war halt auch ein Theaterautor, der dann irgendwie seine Filmkarriere hatte, so, ne? Das ist schon beeindruckend, darüber nachzudenken, wie viele Karrieren irgendwie letztlich in Rob Reiner-Filmen irgendwie oder in Zusammenarbeit mit Rob Reiner letztlich begonnen haben.
Ja. Das, was er nie wirklich gemacht hat, muss man sagen, und das wahrscheinlich, wo Spielberg einfach weitermachen konnte oder wo er natürlich auf jeden Fall große Erfolge hatte, war, Rob Reiner ist kein Blockbuster-Mensch. Er ist nicht der... Nee. Man kann bei ihm nicht den großen Event-Film, den Omnibus-Film, den Action-Film erwarten, sondern wie wir schon gerade meinten, das ist halt alles sehr interpersonell, sehr Figuren konzentriert, auch sehr auf das, auf was Figuren miteinander machen, was sie miteinander besprechen, wie sie reden. So, da liegt das große Interesse bei ihm. Ja. Also kann man jetzt keinen Star Wars Film von Rob Reiner so wirklich vorstellen, zum Beispiel, ne?
Nee, also das nächste zu irgendwie einem Blockbuster, aber es ist auch kein Blockbuster, ist The Princess Bride, weil es halt immerhin so eine
Fantasy-Erzählung ist. Ja,
und
ist,
so,
ne?
We're appealing to everybody all at once Film.
Genau,
ist.
Ja, das stimmt. Ja.
Wo ja auch oft gesagt wird, dass er so ein bisschen, dass der Film so ein bisschen den Grundstein gelegt hat, für das wir später so Pixar und so gemacht haben, so halt Filme, die gleichzeitig für Kinder und Erwachsene irgendwie. Mhm. Ja, nee, aber stimmt, ja. Ich hab auch irgendwie ein Zitat jetzt von ihm gefunden, der gesagt hat, irgendwie so, er mag es nicht, wenn in Actionfilmen irgendwie so 20 Leute sterben und dann macht jemand einen Witz. So, das gefällt ihm irgendwie nicht. Und dann spricht halt wieder für diese Menschlichkeit und diesen Humanismus, den er irgendwie hatte. Was man, finde ich, auch noch erwähnen sollte, ist, dass er nicht nur als Regisseur aktiv war, sondern auch, also zwei Dinge würde ich ja gerne erwähnen. Zum einen war er halt auch Schauspieler und war ja auch über die Jahre immer wieder, hat er nie aufgehört, irgendwie als Schauspieler aktiv zu sein. Und ich fand ihn immer in allem, wo ich ihn gesehen habe, eine extrem unterhaltsame und irgendwie warmherzige und witzige Präsenz. Ich habe jetzt zufällig, hatte ich irgendwie in letzter Zeit nochmal die Serie New Girl durchgeguckt.
Ach, spielt er den Vater von ihr, ne?
Spielen er und Jamie Lee Curtis spielen die Eltern von Zoe Deschanel. Was,
ja.
Also Casting, wer immer das da für das Casting verantwortlich war, muss irgendeinen Preis bekommen. Genau, und Jamie Lee Curtis ist nur so in ein, zwei Folgen, aber er kommt immer wieder vor und ist gerade in den späteren Staffeln, ist er immer wenn du siehst, ihr Vater kommt vor, weißt du, es wird eine gute Folge. Mhm. Weil Rob Reiner einfach so witzig ist und so ein Dad-Archetypen irgendwie verkörpert. Ja, also das ist das eine, was ich gerne noch erwähnen wollte. Das ist halt auch ein verdienter Schalt. Wie gesagt, All in the Family ist halt eine der wichtigsten Sitcoms aller Zeiten. Und das andere, wie gesagt, dass er als Aktivist war, demokratisch, also sich sehr für die Demokratische Partei vor allem eingesetzt hat, aber auch für so Sachen wie, er war damals sehr aktiv und hat wohl auch einiges bewegt damals im Kampf gegen hier Prop 8.
Don't tell Dinge?
Nee, das war dieser Versuch in Kalifornien, schwule Ehe zu verbieten.
Achso, das war das, ja, genau.
Er war sehr instrumentell darin, durchzusetzen, dass in Kalifornien Steuern auf Tabakprodukte irgendwie erhoben werden. Also er hat schon durchaus was bewegt und hat sein Privileg und seine Nepo-Baby-Verbindungen jetzt nicht auf die schlechteste Art genutzt, glaube ich. So.
Ich bin, wir haben ja nichts gegen Nepo-Babys. Wir wollen nur Nepo-Babys, die reflektieren, dass sie Nepo-Babys sind.
Ja. Ja, also man sagt ja auch, ne, ich meine, man erkennt, was jemand für ein Mensch ist, daran, was er sich für Feinde macht. Und
das stimmt.
Man kann ja mal, wir können ja mal lesen, was Trump zu seinem Tod geschrieben hat.
Ja. Ja, es ist jedenfalls sehr tragisch, weil er eben gerade auch noch aus, auf jeden Fall, man hätte ihn jetzt auch noch sehen können, hätte wahrscheinlich auch noch weiter Filme gemacht.
Ja, er hat gerade auch erst Spinal Tap 2 gemacht, den
genau,
ich leider
Spinal
noch
Tap
nicht 2, gesehen
der
habe.
Der wahrscheinlich hier auch nicht in meinem Kino laufen wird, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, weil man muss halt genau sagen, gerade so, er hat halt wirklich absolute Kultfilme gemacht. Spinal Tap ist ein absoluter Kultfilm. Princess Bride ist auf so einem Level wie Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, aber es ist halt eher so, eben, es ist halt wirklich im amerikanischen oder englischsprachigen Raum, ne? Das ist primär. Das ist halt das Ding. In Deutschland ist Princess Bride bei weitem nicht so ein Ding, wie es in den USA ist.
Auch ein bisschen mehr, aber auch nicht.
Auch ein bisschen mehr, aber es ist trotzdem immer noch ein bisschen nischig.
Aber halt, also, es ist halt auch beeindruckend so, ich meine, Komödie ist das Genre, was am schnellsten altert, ne? Und Spinal Tap ist halt ein Film, ich glaube, der wird nie nicht lustig sein.
Ja.
Und der ist, also das Geniale an dem Film ist, dass er einerseits halt hyperspezifisch ist, also diese Classic-Rock-Kultur halt sehr gut trifft und diese Art von irgendwie 70er, 80er Bands, die so über Stonehenge singen und so. aber gleichzeitig funktioniert er auch, wenn du dann nichts drüber weißt, weil es halt einfach irgendwie auch an sich witzig ist, wenn jemand sagt, unser Verstärker gibt es 11.
Ja, genau. Aber ja, ein guter Grund, um sich wieder Rob Reiner Filme anzuschauen, auf jeden Fall. Und ja, vielleicht auch noch ein paar mehr, so die, vielleicht in die Sachen, die genau, seine Sachen, die er in den 90ern und in den 2000ern gedreht hat.
Ja. The Bucket List, ein Film, der immerhin unsterblich ist, dadurch, dass er unsere Sprache verändert
hat. Und
dass wir noch ständig
das Wort fand ich auch faszinierend, hat, dass das Wort Bucket List durch den Film Bucket List erfunden
ja,
wurde.
Ja. Ist wie Sweet Summer Child, was ja von Game of Thrones kommt.
Ah ja, okay. Ja. Das ist auch interessant. Ja, schon faszinierend, ja. Also, ja, wir gucken ein paar Rob Reiner Filme. Wir begeben uns jetzt zwischen die Jahre und kommen hoffentlich am anderen Ende im Jahr 2026 wieder an und hören uns genau dann wieder bei einer neuen Folge von Podcasten Geht ins Kino.
Genau.
Rutscht gut rein. Schöne Feiertage. Hattet ihr hoffentlich oder habt ihr noch jemanden?
Ja, mal sehen.
Aber rutscht auf jeden Fall gut rein und wir hören uns im nächsten Jahr.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.